Die Gruppe Rimini-Protokoll besteht ja ursprünglich aus 3 Leuten und inzwischen nach 4 Jahren Arbeit und nach vielen Inszenierungen und Aufführungen haben sie ein Produktionsbüro in Berlin im Hautheater und da sind sie nun schon lange nicht mehr zu dritt, könnte man sagen, sondern sie haben da, wie ich ihrer Homepage entnehmen konnte, eine ganz stattliche Liste an Mitarbeiterinnen. Und wenn da jetzt so ein Termin anfällt wie der in Erfurt in ein paar Tagen, dann müssen sie da gar nicht mehr selbst vorbeikommen, sondern dann macht das jetzt zum Beispiel ihre künstlerische Produktionsleiterin Frau Mennel. Das heißt, aus dem Theaterprojekt, das sie anfangs zu dritt gestartet haben, ist inzwischen sowas wie eine kleine Firma geworden. Wie kam es denn dazu oder wie konnte es so weit kommen?
Also erstmal denke ich, Theater ist schon immer Teamarbeit. Also wir hatten sozusagen immer Teams, die dann je nach Projekt und je nach Rahmen so anschwollen und auch groß waren und dann aber auch immer wieder sozusagen auf so eine Kerntruppe zusammenschmolzen. Und jetzt haben wir, genau, wir brauchen natürlich irgendwie Unterstützung auch durchgehend und haben deshalb mittlerweile 4 Festanstellungen eingerichtet. Zu denen gehört eben auch Juliane Mennel. Da es ja auch ein dauerhafter Betrieb ist. Also es gibt sozusagen immer die Formate, die dann irgendwie erfordern, jetzt kurz vor Premieren oder irgendwie wenn Recherchen beginnen, irgendwie ist es intensiver, aber es gibt natürlich auch sowas wie eine konstante Arbeit, die gemacht werden muss. Und genau, da haben wir ein sehr gutes Team mittlerweile zusammengestellt. Ich denke auch, warum ist das so? Weil die Formate so unterschiedlich sind. Also wir machen ja nicht nur Bühnenproduktionen, sondern es gibt auch Stadtraumproduktionen, es gibt Ausstellungen, es gibt Radioarbeiten. Es hat sozusagen ganz, ganz viele unterschiedliche Layer und so sind wir eigentlich kontinuierlich gewachsen, stimmt.
Aber was sind Sie jetzt eigentlich? Gibt es jetzt eine Art Rimini-Protokoll GmbH oder läuft das alles noch sozusagen unter dem Mantel des Hautheaters?
Nee, wir sind schon immer, also wir sind mit Matthias Lilienthal ans Hau gekommen. Das war damals wirklich eine Einladung, fest ans Haus zu binden und an den Arbeiten, die wir in Berlin machen, sozusagen mit ihm zusammen auch ausschließlich zu arbeiten. Und das ist ein bisschen loser geworden, aber also schon damals gab es zu diesen Arbeiten im Hau auch internationale und in anderen deutschen Städten Arbeiten und Aufträge. Und jetzt ist das Verhältnis zum Hau ein bisschen lockerer geworden, eigentlich auf gegenseitigen Wunsch hin, weil wir gemerkt haben, uns interessiert auch andere Orte in Berlin und das Hau wollte sich nicht mehr so ausschließlich so eine Künstlergruppe sozusagen so auf Rücken binden. Aber unser Büro ist sozusagen beim Hau nach wie vor und viele Projekte werden da auch koproduziert und produziert. Und die Firma klingt halt irgendwie schnell negativ, weil es irgendwie nach kommerziellen Nutzungen klingt. Wir sind offiziell jetzt vom Juristischen, sind wir eine GbR. Das heißt irgendwie ein Zusammenschluss von Leuten, die zusammenarbeiten.
Jetzt gehen wir mal mit dem konkreten Beispiel dran. Wir haben ja hier in Erfurt am 16. Mai diese Fachtagung der LKJ mit dem Titel Die politische Dimension der kulturellen Bildung. Und ich vermute mal, wenn ich mir vor Augen halte, wie viel Produktion Sie zu betreuen haben und dass Sie als Rimini-Protokoll, Sie haben es eben auch schon angesprochen, hin und wieder auch in anderen Ländern arbeiten, dass Ihr Terminplan nicht allzu viele Lücken aufweist und dass Sie sich schon sehr genau überlegen, welche Anfragen Sie bearbeiten und welche Veranstaltungen Sie wahrnehmen. Wissen Sie noch, was Sie an dieser Fachtagung in Erfurt angesprochen hat, dass Sie sich im Team dafür entschieden haben, Teil dieser Veranstaltung zu sein?
Ja, es ist ja eine große Frage. Die Frage ist ja auch, was kann man mit Kunst bewirken? Steht ja so ein bisschen dahinter. Mhm. Also sind politische Ideen, also kann man mit künstlerischen Mitteln eigentlich Politik konkret auch greifen oder kann man da was machen? Das ist eine Fragestellung, die uns natürlich total interessiert. Es gab eines der frühesten Projekte Deutschland 2 zum Beispiel, da haben wir Bonner Bürger damals kurz nach dem Umzug der Regierung nach Berlin aufgefordert oder eingeladen, zeitgleich zu einer Bundestagsdebatte diese Reden mitzusprechen zum Beispiel. Das ist irgendwie eine sehr erstmal formale Antwort auf etwas gewesen, nämlich den Wegzug der Bundesregierung und dieses Vakuum, was damals in Bonn geschehen ist, wo die Leute, die doch irgendwie sehr dicht an den Bundestag oder an Fragen der Demokratie dran waren, plötzlich irgendwie nicht mehr so recht wussten, wie ist das denn jetzt, wenn diese Politiker alle da in Berlin sind und wie kann man sich das eigentlich wiederholen? Herholen und wie kann man sich das auch sozusagen seine Stimme eigentlich, die man ja bei jeder Wahl symbolisch abgibt, wie kann man die sich auch wiederholen? Und Dieser Versuchsaufbau sollte eben damals in dem Plenarsaal, in dem leeren Saal stattfinden. Das hat dann nicht geklappt, aber es hat halt eine große Debatte ausgelöst. Zum einen, weil wir dieses Verbot bekamen, nicht in den Saal das machen zu dürfen und die Frage auftaucht, ob eine Kopie sozusagen dem Original irgendwas anhaben kann. Und das sind sozusagen künstlerische Setzungen oder Konzepte erstmal, die aber eine ganz wichtige gesellschaftspolitische Frage aufgreifen oder überhaupt lostreten. Und ich finde, das kann Kunst sehr gut. Also man kann sich sehr gut eine Frage, was wäre, wenn, sozusagen vornehmen und konsequent eigentlich verfolgen und auch mit einer, ja, auf einen Blick investieren, der noch nicht sozusagen immer alles abwägen muss, sondern der erstmal heißt, ich teile eine Frage oder eine Behauptung für einen abgesteckten Zeitraum mit dem Publikum oder ich beteilige die sogar damit und leiste sozusagen eine gemeinschaftliche Arbeit dabei.
Jetzt haben Sie ja schon auf ein Beispiel sozusagen hingewiesen von einer Arbeit, die Sie gemacht haben. Mich würde mal noch so allgemeiner betrachtet interessieren, was ist denn für Sie so der Kern Ihrer künstlerischen Arbeit? Was ist aus Ihrer Sicht das Entscheidende oder das Markante, was eine Produktion von Rimini Protokoll ausmacht?
Ja, unsere Produktion oder unsere Stücke sind wirklich sehr, sehr unterschiedlich auch und vielsprachig. Also es gibt irgendwie sehr unterschiedliche Formate, aber damit etwas zu einem Stück wird, muss es sozusagen eine gute Ausgangsfrage geben, würde ich mal sagen. Es muss eine interessante Situation eigentlich gebildet werden, die den Zuschauer sehr oft direkt mit einbezieht. Und es muss sozusagen eine Ungeklärtheit bestehen. Also für uns oft beginnt ein Projekt damit, dass wir zum Beispiel eine Lücke spüren. Also so sind zum Beispiel so Projekte wie Adolf Hitler, Mein Kampf, erster Band entstanden, dass wir erfahren haben oder erstmal irgendwie mit der Tatsache konfrontiert und sahen, dass dieses Buch also gemeinfrei wird, die Rechte gemeinfrei werden und die Veröffentlichung bevorstehen könnte, der Neudruck. Und dann zu merken, okay, ja stimmt, was ist denn eigentlich, das in einer Reaktion auch zu merken, ja ist das jetzt gut, das ist schlecht, wie positioniert man sich damit und dann zu merken, okay, was steht eigentlich in diesem Buch drin, wir müssen eigentlich irgendwie erstmal uns dieses Buch anschauen und das machen wir eben, indem wir Leute zu Rate ziehen, die dann oft eben auch auf der Bühne nachträgt, also hinterher zu finden sind. Also das ist ja sozusagen auch so eine Kerngebiet von uns, dass wir eben nicht mit Schauspielern arbeiten, sondern meistens mit Menschen, die uns interessieren, die wir auf Recherchen finden, weil sie biografisch für uns interessant sind oder weil sie eben mit ihrem Wissen, ihrem Können interessant sind. Und so beginnt dann eine Arbeit. Und dann fragt man sich halt, okay, in welchem Format möchte ich denn dieses Thema eigentlich behandeln? Das ist eine Bühnenproduktion, das ist was, wo man Publikum frontal davor setzt oder ist es irgendwie eine viel interaktivere Arbeit oder technisch viel kompliziertere Arbeit? Und sozusagen diese Leerstellen, die wir bei uns selber feststellen, die betreffen ja auch oft andere Leute, also dass man bei dem Buch war das irgendwie jetzt sehr deutlich, dass man irgendwie so eine emotionale Reaktion auf eine Fragestellung hat, aber eigentlich das gar nicht unterfüttert ist mit Wissen und Erfahrung, sondern das kommt sozusagen durch eine Ahnung oder durch irgendeine Tradition und das aufzubrechen und zu sagen, das lohnt sich, so eine Recherche zu starten und jetzt nicht das in ein wissenschaftliches Buch zu packen, sondern mit sehr sinnlichen Mitteln darauf zu reagieren und eine sehr sozusagen unterschiedliche Antwortangebote zu geben und dann auch einen Cast zusammenzustellen, wo man nicht hinterher sagen kann, das Stück hat das und das uns vermittelt, nämlich das Buch ist so und so, sondern diese Frage sozusagen hin und her zu werfen und zu betrachten irgendwie aus ganz unterschiedlichen Perspektiven.
Und wenn wir das jetzt mal zusammenbringen, also Sie haben jetzt schon zwei Projekte von sich selbst beschrieben, nämlich einmal Deutschland 2, das war sozusagen, dass Leute simultan mehr oder weniger gesprochen haben, was im Bundestag geredet wurde und dieses Adolf-Hitler-Projekt aufgrund der Gemeinfreiheit von Mein Kampf. Das sind ja zwei sehr politische Sachen und das steckt ja auch im Titel jetzt dieser Fachtagung drin, die politische Dimension der kulturellen Bildung. Haben Sie in Ihrer Arbeit auch so ein so einen politischen Anspruch oder so einen Bildungsanspruch, der jetzt vielleicht auch darüber hinausgeht, einfach nur Fragen aufzuwerfen?
Also den politischen Anspruch würde ich eigentlich am ehesten darin sehen, dass wir versuchen, vielsprachig zu bleiben. Also dass man irgendwie sich nicht so leicht macht, ja, so eine Message irgendwie über ein Projekt zu stellen. Also da könnte ich jetzt irgendwie noch eine Anzahl anderer Projekte benennen, aber zum Beispiel Situation Rooms, da ging es irgendwie darum, globalen Waffenhandel eigentlich zu thematisieren. Zu Wort kommt da eben aber auch ein Manager eines Unternehmens, das sogenannte Defense-Systeme verkauft, möglichst gewinnbringend. Und das war für uns irgendwie ein ganz wichtiger Schritt zu sagen. Das ist gerade wichtig, irgendwie so Leute auch einzuladen und auch gleichberechtigt erstmal sagen zu lassen, warum sie das machen und aus welcher Logik heraus sie eigentlich das vertreten können, auch was sie machen und was man irgendwie erstmal sozusagen in so einer linken Kulturblase lebend irgendwie natürlich von vornherein verteufelt. Und das finde ich eine Aufgabe, die das Theater auch hat. Also dass man sich da nicht so leicht macht und sich immer irgendwie mit sozusagen in diesem sicheren Bereich bewegt, sondern den verlässt. Und sich mit Menschen beschäftigt und mit ganz unterschiedlichen Positionen erstmal vertraut macht.
Jetzt steht dieser Programmpunkt, den Ihre Mitarbeiterin Frau Menne im Rahmen der Fachtagung dann bearbeiten wird, unter der noch etwas undurchsichtigen Überschrift "Eine Ästhetik des hellen Raumes". Vielleicht verraten wir uns jetzt noch nicht alles, worüber Frau Menne dann sprechen wird, aber können Sie schon mal so ungefähr anreißen, worum es da dann geht?
Bin ich jetzt auch gespannt. klingt sehr interessant. Für mich würde das beinhalten, dass man sich sozusagen sehr stark gegenseitig auch wahrnimmt als Publikum. Also dass wir eigentlich auch mit Anbeginn unserer Theaterarbeit eigentlich ein anderes Publikum auch angezogen haben. Wir haben gemerkt, dass sozusagen so wie wir eigentlich ein bisschen abgeschreckt oder müde waren von dem sehr ästhetischen Theater, dem sehr selbstbezüglichen Theater, das eigentlich sehr stark auf Fähigkeiten und Ästhetik setzt, dass wir eigentlich was dagegen gesetzt haben, nämlich erstmal eins, was die Türen aufgerissen hat und gesagt hat, wir wollen eigentlich den Alltag oder die Realität ins Theater holen oder mit dem Theater in die Realität gehen und sich dabei eben nicht verschanzen, nicht zumachen, nicht irgendwie den einen Spot auf den einen glorreichen Schauspieler setzen, sondern eine Durchlässigkeit besucht haben, wie Themen, aber auch irgendwie überhaupt Atmosphären aus der Realität ins Theater und andersrum getragen werden können. Und das hat, glaube ich, Leute angezogen, die ähnlich sozusagen nichts mehr anfangen konnten mit dieser Kunstfertigkeit, die teilweise auch einfach Handwerk war im Theater, sondern eine Relevanz zu schaffen, die sich ganz klar in mein eigenes Leben irgendwie, also mit dem verzahnen kann. Das würde für mich da jetzt erstmal stehen, dass die Leute ja irgendwie überhaupt wieder das als einen Raum wahrnehmen oder einen Ort wahrnehmen, der sie ganz direkt anspricht und wo sie sichtbar sind und wo sie gefragt sind auch.
Jetzt arbeiten Sie viel auf Bühnen oder machen zumindest gewisse Orte dann einfach zu Bühnen, indem Sie sie dazu erklären, und es hat ja immer eine gewisse visuelle Komponente, aber Sie arbeiten Ihre Stücke auch gerne in Hörspiele oben. Das ist jetzt natürlich besonders für so Radiomenschen wie mich sehr interessant. Was macht denn dieses Genre für Sie und oder für Ihre Arbeiten so attraktiv?
Es gibt Stücke, die wir sozusagen für das Radio entwickeln, ohne dass da vorher ein Bühnenstück inszeniert wurde. Aber meistens ist es doch so, dass eben aus Bühnenstücke dann Radiostücke werden. Und das ist für uns ich finde das immer eine ganz, ganz tolle Möglichkeit der Verdichtung. Also was im Theater auf ganz, ganz unterschiedlichen Mitteln natürlich, also im Raum und mit Licht und Video und Bewegungen und was man eben, welche Künste da sozusagen auch und ästhetische Mittel da zusammenkommen, muss ich ja für das Radio auf Text und Stimme und Musik verdichten. Und auch meistens in einem Gefäß, was sozusagen viel enger ist als unsere Theaterstücke. Also plötzlich muss man irgendwie so ein Stück in 55 Minuten erzählen, das ich vorher 2 Stunden lang auf einer Bühne so ausbreiten konnte. Und dabei geschieht irgendwas ganz Tolles. Also während ich natürlich sonst beim Inszenieren mich auch sozusagen auch immer freue über die Variation und dass mal was anders ist, kann ich ja plötzlich im Schnitt, also wir schneiden diese Hörspiele auch selber und ziehen uns da irgendwie tatsächlich irgendwie wochenlang unter die Kopfhörer zurück. Ich kann ja wirklich die Silben vertauschen, ich kann neue Worte bauen, ich kann Menschen sozusagen in einen Dialog bringen, der gar nicht so stattgefunden hat. Also das nachträgliche Bauen eigentlich dieser Stücke und Collagieren und Verdichten, das finde ich sozusagen, wenn es vorher dieses Stück gab, irgendwie oft eine sehr, sehr tolle Möglichkeit, das nochmal auf so einen Kern zu bringen. Und das wechselt sich eigentlich immer so ab, dass wir halt so Bühnenstücke haben, wo die dann, wie gesagt, auch irgendwie auch mal ein bisschen länger sein können oder wo man dann auch, ja, die man auch so ein Stück weit abgeben muss. Das läuft dann. Also da kann ich ja nicht mehr einwirken. Wenn die Zuschauer da sind, ist das ist immer so ein Wechselbad zwischen so performative Situationen haben, die man sich dann auch, wo man auch sich freut, dass sich das selbst gestaltet und die man sich selbst überlassen muss. Und so ein Machtmoment eigentlich, das man hat beim Schneiden von so einem Hörspiel, wo man komplett alles eigentlich in der eigenen Regie machen kann. Ich finde auch die Situation total interessant, also dass man, okay, jetzt wird viel auch irgendwie über Podcasts irgendwie Sachen sich sozusagen an beliebigen Orten und zu beliebigen Zeiten zugänglich gemacht, aber eigentlich fand ich das sozusagen dieses Rausstrahlen irgendwie auch sehr, sehr interessant, also im Gegensatz zum Theater, wo ich die Zuschauer eben sehe und eine Atmosphäre spüre und weiß, dass die jetzt da sind und mir 2 Stunden diesen Raum teilen, weiß ich ja beim Radio zum Beispiel überhaupt nicht, wer das in welchem Zusammenhang wie jetzt gerade hört. Da mitzuarbeiten und dann zum Beispiel auch, das machen wir immer mal wieder, irgendwie Hörer zum Beispiel direkt anzusprechen, zu gucken, irgendwie in Handlungen oder Geschichten irgendwie zu involvieren, finde ich irgendwie sehr aufregend.